wenn wir jetzt sein Wort hören und wenn wir eingangs etwas von Ausbildung gehört haben. Mirjam, wenn ich dich hier vorher so hier vorne stehen habe, sehen, ich mache mir um die Nachwuchskräfte in unserem Gemeindebund keine Sorgen. Wenn wir Leute haben, so wie dich, fantastisch. Ja, heute geht es auch ein Stück weit um Lernen, denn wir wollen lernen, wie können wir Jesus auch in dieser Zeit nachfolgen, in dieser Zeit, die des neuen Jahres angebrochen, der dritte Sonntag jetzt in diesem neuen Jahr. Aber wisst ihr, ich empfinde, so viel ist gar nicht neu geworden, denn tatsächlich diese Pandemie, sie begleitet uns auch in diesem neuen Jahr, wie es ja schon im vergangenen Jahr war. Und ja, so musste ich auch in meiner Tätigkeit als Studienleiter vor allen Dingen das tun, was ich auch im vergangenen Jahr tat, nämlich ich musste überlegen, wie kann ich manche Kurse jetzt auf online umstellen, das alles organisieren und so weiter und so fort. Also viele Dinge begleiten uns, wie auch bereits im alten Jahr. Und wir alle sind mehr oder weniger von dieser Situation betroffen und wir stellen uns Fragen. Das heißt, auch die Unsicherheit und die aufkommenden Ängste sind nach wie vor da. Wie können wir uns dieser Herausforderung stellen? Ich weiß, in der Länge liegt bekannterweise die Last. Manche sagen, Mensch, wenn doch jetzt das bald schon zu Ende wäre. Aber wir müssen noch einige Wochen, Monate durchhalten. Wie können wir trotzdem voller Hoffnung, voller Zuversicht in dieses neue Jahr schauen? Ich bin dabei auf eine zentrale biblische Wahrheit gestoßen, die uns tatsächlich dabei helfen kann, auch in der Bewältigung dieser Situation mit Corona. Und diese Wahrheit ist auch deshalb zentral, weil sie tatsächlich in der Mitte der Bibel steht. In der Mitte dieses großartigen Buches wird uns diese Wahrheit in einem Vers zum Ausdruck gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, welches tatsächlich der zentrale, der mittlere Vers der gesamten Bibel ist. Ich habe von jemandem gelesen, der es herausgefunden hat. Und diese Person ist folgendermaßen vorgegangen. Die Bibel ist ja im Grunde genommen eine ganze Bibliothek. Da ist jetzt ja nicht nur ein Buch, sondern da gibt es viele verschiedene Bücher. Eine Bibliothek im Alten Testament mit 39 Büchern und 929 Kapiteln. Im Neuen Testament gibt es 27 Bücher mit 260 Kapiteln. Ja, und das ergibt nach Adam Riese zusammen 1189 Kapitel, also die Anzahl der Kapitel, eine ungerade Zahl. Folglicherweise muss das mittlere das 595. Kapitel sein. Also 594 davor, 594 danach und in der Mitte eben dieses 595. Ja, und welches Buch der Bibel könnte wohl das mittlere Buch sein? Was meint ihr? Ich höre wenig Resonanzen, aber es sind die Psalmen. Die Psalmen ist das mittlere Buch der Bibel und interessanterweise ist ja dieser mittlere Vers zwischen dem längsten, dem kürzesten Kapitel und dem längsten Kapitel der Bibel angesiedelt. Der kürzeste das kürzeste Kapitel hat nur zwei Verse, ist der Psalm 117. Und der längste Psalm, das längste Kapitel in der Bibel, hat 176 Verse, der Psalm 119. Es geht also um den Psalm 118. Und wie lautet nun der mittlere, der zentrale Vers der Bibel? Diese Person hat also 594 und 594 zusammengezählt, 1188, also es geht um den Psalm 118, Vers 8. Dieser Vers wird jetzt gleich eingeblendet, während ich ihn vorlese. Und dort steht nach der Luther-Übersetzung, es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Ich finde, das passt so richtig in das Zentrum der Aussage der Bibel, der gesamten Heiligen Schrift. Natürlich wissen wir auch, dass die Verseinteilung erst später hinzugefügt wurde, ganz einfach darum, dass man sich besser zurechtfindet. Vorher waren das ja einfach eine Aneinanderreihung von Verse ohne eine bestimmte Kennzeichnung. So können wir uns besser in der Bibel zurechtfinden, aber ich finde tatsächlich, dieser Vers, er passt so richtig zur Gesamtaussage der Bibel. Es geht um Vertrauen und das ist ja etwas, was sehr Wesentliches ist, auch in unserem Leben, auch in unserer Situation, in der wir uns befinden mit Corona. Vertrauen, möchte ich mal sagen, ist wie ein Generalschlüssel, der in jedes Schloss passt und der jede Tür aufschließt. Egal in welche Situation du hineinkommst in deinem Leben, mit Vertrauen wirst du die Türen öffnen, die notwendig sind, um weiterzukommen. Und gleichzeitig wird uns natürlich in diesem Vers auch die Bezugsperson für unser Vertrauen genannt. Es geht um unseren Gott. Er ist absolut vertrauenswürdig und unsere Beziehung zu ihm soll von Glauben, soll von Vertrauen geprägt sein. Deshalb lautet mein Thema heute Morgen Vertrauen wagen. Durch die ganze Bibel hindurch werden wir aufgefordert, diesem Gott unser Vertrauen zu schenken. Zuallererst auf ihn zu vertrauen. Zahlreiche weitere Aussagen der Bibel bestätigen dies. Ich zitiere einige Bibelstellen. In Sprüche 3 steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Also wir sollen nicht unser Wissen, unser Können zum Maßstab der Dinge machen, sondern wir dürfen in allen Situationen auf Gott vertrauen. Vielleicht ist diese Pandemie auch ein deutliches Signal, bei aller technischen, wissenschaftlichen, medizinischen Errungenschaften, die wir haben, kann solch ein kleines Virus die ganze Welt förmlich lahmlegen. Jeremia 17 heißt es, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Baum ist grün, im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Hier werden wir verglichen wie mit diesem Baum, diesem großen Baum, ja, der eben voller Pracht dasteht. Warum? Weil er seine Wurzeln eben in dieses Wasser des Vertrauens gedrängt hat und dadurch werden auch reiche Früchte zu sehen sein. Und dann im Neuen Testament in Hebräer 10 heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Also Vertrauen ist nicht nur eine gute Idee, sondern Vertrauen hat eine Verheißung. Die Verheißung, dass Gott in unser Leben eingreift. Vertrauen ist auch deshalb so wichtig, ich möchte es quasi darstellen als einen unverzichtbaren Baustein unseres menschlichen Daseins. Kein gutes Miteinander ist ohne Vertrauen möglich. Jede funktionierende Beziehung basiert auf Vertrauen. Der Duden beschreibt Vertrauen so: ein festes Überzeugtsein von der Verlässlichkeit oder der Zuverlässlichkeit einer Person oder einer Sache. Ich denke an die Situation in einem Zirkus. Vielleicht sehen ja manche regelmäßig diese Sendungen. Wir haben das früher ein paar Jahre mal gemacht mit den Kindern, die Hochseilartisten dort in diesem Zirkus in Monaco. Einmal im Jahr wurde das ausgestrahlt. im Fernsehen oder du warst live dabei, wie dann die Hochseilartisten so von einer Seite dieses Zirkuszeltes auf die andere schwingen. Und dann kommt der Moment, meistens ist es dann eine Frau, die loslässt den einen Partner und sie fliegt förmlich durch das Zirkuszelt und streckt ihre Hände aus und der andere Partner fängt sie auf, ergreift ihre Hände. Welch ein Maß an Vertrauen muss da sein? Ich würde das nie machen, das wäre mir viel zu gefährlich. Aber diese Personen, sie haben solch ein Vertrauen zueinander, dass sie sich vollkommen in diese Abhängigkeit des anderen begeben. Und so basiert vieles andere in unserem Leben ebenfalls auf Vertrauen. Der Pilot vertraut den Instrumenten des Flugzeugs und den Anweisungen aus dem Tower. Ich vertraue auf die Werkstatt, wenn ich mein Auto zur Bremsenreparatur bringe, dass sie das in Ordnung bringen. Jede Freundschaft, jede Beziehung lebt eben vom Vertrauen. Und gleichzeitig ist es natürlich äußerst schmerzhaft, wenn das Vertrauen oder gar zerstört wird. Vertrauen ist also ein sehr kostbares, ein Gut, das auch leicht verletzlich ist. Und nun werden wir hier in diesem zentralen Vers der Bibel aufgefordert, nicht in erster Linie auf Menschen, sondern auf Gott zu vertrauen. Ich finde das stark. Der Schöpfer Himmels und der Erde, er lädt uns ein, mit ihm eine Vertrauensbeziehung einzugehen. Können wir uns das vorstellen? Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, er ist daran interessiert, dass wir dahin kommen, dass wir sagen, ja, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir mein Leben an, ich vertraue dir mit allem, was damit zusammenhängt, mein Dasein, meine ganze Existenz. Und wenn hier steht im zweiten Teil und sich nicht auf Menschen zu verlassen, dann betont es ja noch viel mehr, dieses Menschen sind oftmals fehlerhaft. Und das Vertrauen kann darunter leiden, aber die Vertrauenswürdigkeit Gottes ist viel größer als das von uns fehlerhaften Menschen. Ich habe mich gefragt, jetzt kommen wir zu diesem Lernen. Wie können wir lernen, diesem Gott zu vertrauen? Eben nicht allgemein, theoretisch oder theologisch, sondern ganz praktisch in unserem Alltag, auch jetzt in dieser schwierigen Situation, in dieser Pandemie. Wie wächst und wie vertieft sich unsere Vertrauensbeziehung zu diesem Gott? Und ich habe mir diesen Psalm 118 näher angeschaut und habe beobachtet, dass dieser Psalmschreiber, wir wissen nicht, wer es ist, es wird uns kein Name genannt, er gibt uns tatsächlich einige gute Ratschläge zur praktischen Umsetzung. Den ersten vier Versen werden wir daran erinnert, dass Gott tatsächlich absolut vertrauenswürdig ist. Wir lesen die ersten Verse, sie werden auch hier eingeblendet. Dankt dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Alle Israeliten sollen es sagen, seine Gnade hört niemals auf. Die Priester sollen rufen, seine Gnade hört niemals auf. Ja, alle, die ihm in Ehrfurcht begegnen, sollen einstimmen, seine Gnade hört niemals auf. Ich denke, es handelt sich hier um viel mehr als nur um eine Festliturgie, denn das war dieser Psalm. Der Vers 24 in diesem Psalm, wir werden ihn nachher noch zitieren, er wird heute oftmals bei feierlichen Anlässen wie Hochzeiten zitiert. Hier wird uns die Grundlage für unser Vertrauen vor Augen geführt. Vertrauen ist nicht eine unsichere, eine vage Angelegenheit nach dem Motto, Hoffen und Harren hält manchen zum Narren, sondern unser Vertrauen basiert auf der unverbrüchlichen und vollkommenen Vertrauenswürdigkeit unseres Gottes. Ich kann nur jemanden vertrauen, von dessen Integrität und Vertrauenswürdigkeit ich vollkommen überzeugt bin. Und deshalb hat unser Vertrauen einen Bezugspunkt in diesem unveränderlichen, vertrauenswürdigen Gott, der seine Liebe zu uns, sein Wohlwollen ja unter Beweis gestellt hat. Er sagt nicht nur, vertraut mir, sondern er gibt uns eine Grundlage für dieses Vertrauen. Sein Sohn Jesus Christus ist gekommen auf diese Erde. Er starb stellvertretend für uns. Gott hat bewiesen, dass er vertrauenswürdig ist. Er hat alles Trennende durch Jesus Christus auf sich genommen. Und so dürfen wir uns nahen und diesem Gott unser Vertrauen schenken. Wie lernen wir also Vertrauen? Wie wachsen wir in dieser Vertrauensbeziehung zu Gott? Ich denke, es beginnt damit, dass wir erkennen und uns immer wieder Neues vergegenwärtigen, uns vor Augen stellen, dass wir es tatsächlich mit einem guten, mit einem vertrauenswürdigen Herrn und Gott zu tun haben. Er meint es gut mit dir und mit mir. Und er hat absolut positive Gedanken über unserem Leben. Ich denke an eine Zusage in Jeremia 29. Denn ich weiß, was für Gedanken ich für über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Dieser Gott lädt uns zu einer vertrauenswürdigen, verlässlichen Partnerschaft ein. Er bietet uns an, dass wir mit ihm, zusammen mit ihm unser Leben gestalten können. Und so wird uns jetzt auch in einem Vers in diesem Psalm eine besondere Situation vor Augen geführt, die manche von uns kennen. Da heißt es in Vers 5, in der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und er tröstete mich. Eine andere Übersetzung sagt, er verschaffte mir weiten Raum. Wir werden hier in eine Lebenssituation des Psalmisten hineingenommen. Wir wissen nicht genau, um was es geht. Offensichtlich war es eine sehr schwierige Situation. Sie wird mit Angst überschrieben. Andere Übersetzungen sprechen von Not, von Bedrängnis, von Beklemmung. Es hat ihm förmlich die Kehle zugeschnürt, sodass er kaum noch atmen kann. Ich denke, auch wir kennen das. Solche Situationen, schwierige Lebensphasen, klar, Angst gehört zum Leben, ist Teil unseres Lebens, aber eine Dosis zu viel kann uns krank machen, den Blick trüben und wir werden handlungsunfähig. Die Corona-Pandemie ist solch ein Angstmacher. Manche sind davon betroffen. Wir lesen von diesen Menschen, die im Krankenhaus beatmet werden. Schrecklich. Und wir fragen uns, wie lange dauert diese Krise noch? Werden wir rechtzeitig geimpft? Und welche Konsequenzen hat es an Auswirkungen im Bereich Politik und Wirtschaft? Herausforderungen, Krisen und Ängste gehören also zu unserem Leben. Und selbst der große Apostel Paulus, der so vieles mit Gott erlebt hat, so viele Wunder erlebt hat, er schreibt einmal im 2. Korintherbrief an seine Mitgeschwister, ihr sollt wissen, Brüder und Schwestern, dass ich in der Provinz Asien in einer ausweglosen Lage war. Was ich zu ertragen hatte, war so schwer, dass es über meine Kraft ging. Ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davonzukommen. Das schreibt der Apostel Paulus, der so viel an Aussagen uns in der Bibel hinterlassen hat. Was für eine schwierige Situation. Aber gerade in solchen Situationen soll sich ja unser Vertrauen bewähren. Wenn unser Vertrauen nur da sein sollte, wenn es uns gut geht, dann wäre es nur ein oberflächliches Vertrauen. Ich möchte sogar so sagen, schwierige Lebenssituationen sind wie ein Gradmesser, wie groß oder wie tief unser Vertrauen ist. Aber gleichzeitig sind solche Situationen auch Gelegenheiten, wie unser Vertrauen weiter gestärkt und aufgebaut werden kann. Wenn alles nur glatt läuft, wird unser Vertrauen nicht an Tiefe und Stärke gewinnen, sondern gerade in und durch Schwierigkeiten zeigt sich und baut sich das Vertrauen auf. Ja, und wie reagiert nun dieser Psalmist angesichts dieser Situation? In diesem Vers steht ganz einfach: Ich rief zum Herrn. Eine klare Antwort und Reaktion. Vielleicht hat er sich an seinen Kollegen Asaf erinnert, der in dem Psalm 50 schreibt: Rufe mich an oder rufe zu mir in Tagen der Not, dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Dachte, ah ja, da hat doch schon jemand was geschrieben. Und er sagt, genau das praktiziere ich jetzt auch in dieser Situation. Das heißt, es geht darum, aus Sorgen und Ängste ein Gebet zu machen. Ich habe hier in meinen Unterlagen den Vers geschrieben, den uns Marion heute schon vorgetragen hat aus Philipper 4. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich praktiziere es fast jeden Tag so. Ich nehme mir morgens einige Augenblicke Zeit, um tatsächlich den Tag mit all den Herausforderungen, die da sind, um die ich weiß, inklusive derer, die ich natürlich noch nicht erahnen kann, einfach Gott anzuvertrauen. Ich nenne ihm meine Sorgen, meine Ängste, die Dinge, die mich bewegen, aber ich sage mir auch die Dinge, wofür ich dankbar bin. Und gleichzeitig lese ich dann aus der Bibel und lasse Gott durch sein Wort zu mir sprechen und mir etwas an Halt, an Zuspruch für den Tag zu geben. Und meist schließe ich dann an mit einem Bekenntnis ungefähr so: Danke, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir heute an diesen Tag. Ich möchte im Vertrauen auf dich durch diesen Tag gehen. Und oft erfahre ich dann auch in den unterschiedlichen Situationen, dass tatsächlich diese Antwort, obwohl vielleicht die Situation noch nicht geklärt ist, dass ein Friede sich ausbreitet. Dass dieses göttliche Shalom, dass es da ist, auch wenn die Situation eben noch nicht bereinigt ist oder geklärt ist. Übrigens, Vertrauen und Zuversicht gehören zusammen. Es ist interessant, dass in den Wörterbüchern sinnverwandter Wörter darauf hingewiesen wird, dass die Begriffe Vertrauen und Zuversicht Synonyme sind. Übrigens hat der Reformator Martin Luther diesen 118. Psalm einmal als seinen Psalm bezeichnet. Es gibt ja manche Bibelworte, die Gott in bestimmten Lebenssituationen uns geschenkt hat. Da sagen wir auch, das ist mein Vers, das ist meine Verheißung. Und so ging es offensichtlich Martin Luther. In der Vorrede zur Auslegung dieses Psalmes hat er geschrieben: Es ist mein Psalm, den ich lieb habe. Obwohl der ganze Psalter und die Heilige Schrift im Ganzen mein einziger Lebenstrost ist, mir auch lieb sind, bin ich doch besonders an diesem Psalm geraten, dass er der meine heißen und sein muss. Denn er hat sich auch gar oft redlich um mich verdient gemacht und mir aus manchen großen Nöten geholfen, wo mir sonst kein Kaiser, keine Könige, weisen, klugen oder Heiligen hätten helfen können. Es ist unendlich mutmachend zu wissen, in einer unsicheren Welt mit all den Dingen, dass wir einen Ansprechpartner haben in unserem Gott, dem wir absolut vertrauen können, egal was geschieht. Auch wenn wir vielleicht manches von dem, was geschieht, nicht gleich einordnen oder verstehen können. So möchte ich mit dem letzten Aspekt in diesem Psalm abschließen. Es geht um vertrauensvolles Denken und Reden. Wie können wir in dem Vertrauen zu Gott wachsen. In einigen Passagen dieses Psalmes gibt es Aussagen, die der Psalmist förmlich als Bekenntnisse über sich und seine Lebenssituation formuliert. Hier einige Kostproben. Vers 6, der Herr ist auf meiner Seite, ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Ich werde nicht sterben, sondern am Leben bleiben und erzählen, was der Herr getan hat. Oder jetzt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und dann der letzte Vers, du bist mein Gott, dir will ich danken, mein Gott, dich allein will ich ehren. Das sind positive, zuversichtliche, glaubensvolle, verheißungsorientierte Aussagen und Bekenntnisse, die der Psalmist über sich ausspricht. Wir wachsen also im Vertrauen, wenn wir unser Denken und Reden verändern, wenn wir es anpassen den Zusagen und Verheißungen unseres Gottes. Vertrauen ist also nicht nur etwas Passives, dass wir sagen, naja, Gott, ich vertraue dir, sondern wir können dieses Vertrauen stärken und unterstützen. Und zwar insbesondere dann, wenn deine Lebensumstände etwas ganz anderes ausdrücken. Ein ganz praktischer Tipp zum Einüben. Wie wäre es, wenn du in der kommenden Woche morgens mit einem dieser Bekenntnisse aus diesem Psalm aufstehst und gleich am Anfang des Tages den Vers 24 bekennst, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich will mich freuen und fröhlich an diesem Tag sein. Denn wir haben Grund, Gott ist da, wir dürfen ihm vertrauen und deswegen dürfen wir uns freuen. Interessant übrigens heute die Tageslosung, da heißt es auch, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Bekannte Aussage aus dem Buch Nehemia. Wir sehen also, dass dieses Gottvertrauen zwei Aspekte, zwei Seiten hat, zwei Seiten einer Münze. Zum einen dieses, möchte ich einmal sagen, dieses zuversichtliche Grundvertrauen, das wir haben dürfen, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, dann dürfen wir wissen, Gott ist bei uns, er begleitet uns, er stärkt und er hilft uns. Egal was kommt, ich bin in seiner Hand. Mutter Basilea Schlink von den Marienschwestern hatte es so formuliert, es heißt, sie betete es täglich. Mein Gott, mein Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das war ihr Credo, das war ihr Glaubensbekenntnis. Aber zum anderen ist eben Gottvertrauen auch kein Selbstläufer. Nach dem Motto, ich lege meine Hände in den Schoß und irgendwie, Gott wird es schon machen, so wie bei einer Rolltreppe, ich stelle mich drauf und ich werde irgendwie transportiert. Beides gehört zusammen. Und so möchte ich uns zum Abschluss dieser Botschaft zu einem aktiven Vertrauen einladen. Es wird jetzt ein Bild eingeblendet. Und da geht es um eine spannende Kleingruppenaktion. Ihr startet Kleingruppen, habe ich gehört vorher. Vielleicht wäre das ja auch eine Kleingruppe. Wir müssen überlegen, ob man es vielleicht ein bisschen nach hinten verschiebt wegen Corona, weil da fassen sie sich an die Hände. Da heißt es in diesem Text oder in dieser Aussage, als Thema unseres heutigen Treffens schlage ich vor Nähe Gottes und Gottvertrauen. Also die haben Gottvertrauen praktisch gemacht. Sie sind abgesprungen. Und genau darum geht es auch heute. Ich möchte uns einladen, aktiv Gott zu vertrauen. Ich möchte dich einladen, dass du dein Vertrauen, dass du, das heißt deine Lebensumstände, alles, was dich betrifft und bewegt, dass du es diesem lebendigen Gott anvertraust. Ich möchte ganz besonders auch diejenigen, die an den Bildschirmen zuschauen, jetzt in diesen kommenden Augenblicken das für sich persönlich in Anspruch zu nehmen, das Vertrauen auf Gott zu setzen. Vielleicht ist beim Zuhören dieser Predigt der Wunsch in dir entstanden, ja, diesen vertrauenswürdigen Gott will ich auch kennenlernen. Von dem, was gerade berichtet wurde, ich will, dass es auch in meinem Leben in Existenz kommt. dann kann der konkrete, der aktive Vertrauensschritt, dieser Absprung für dich heute bedeuten, dass du Jesus Christus um Vergebung für die Schuld deines Lebens bittest und dass du ihn als Herrn in deinem Leben aufnimmst. Die Bibel sagt im Johannesevangelium, die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich darf dich ermutigen, hier im Saal, aber auch genauso, wenn du jetzt an den Bildschirm uns zuschaust, diesen Schritt im Glauben zu gehen, dieses Vertrauen zu Gott, es kann heute seinen Anfang nehmen. Vertraue Jesus Christus die Führung deines Lebens an und du wirst merken, er wird dieses Vertrauen belohnen. Aber gleichzeitig möchte ich uns auch die Gelegenheit geben, neu deine Lebenssituation heute Morgen diesem vertrauenswürdigen Gott anzuvertrauen. Vielleicht bewegt dich schon etwas lange und du sagst, ich komme hier einfach nicht vorwärts. Dann möchte ich dich ermutigen, heute Morgen neu die Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja Herr, ich vertraue dir. Auch wenn ich manches nicht verstehe, warum und weshalb und wieso, ich vertraue dir, du bist größer. Bring jetzt diese Situation ganz bewusst in einem stillen Gebet vor Gott und drücke ihm dein Vertrauen aus und sage, Herr, ich entscheide mich neu, heute in dieser Sache dir zu vertrauen. Ich möchte zum Abschluss dieser Botschaft noch ein Gebet sprechen und auch das mit hineinnehmen, was du jetzt persönlich vor Gott zum Ausdruck gebracht hast. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du ein guter, ein vertrauenswürdiger Gott bist. Du hast es bewiesen, indem du uns deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, der für uns gestorben und auferstanden ist. Danke, dass du mit uns als starker Partner durch dieses Leben gehen möchtest. Ich bete jetzt besonders für diejenigen, die den Entschluss getroffen haben, dir zu vertrauen, ihr Leben dir anzuvertrauen, mit dir durch dieses Leben zu gehen. Danke, Herr, du wirst dein Versprechen wahrmachen und wirst dich als ihr vertrauenswürdiger Partner erweisen. Ich danke dir auch für all die anderen Dinge, die wir jetzt vor dich gebracht haben. Gerade auch die schwierigen Lebenssituationen, die Umstände, die Dinge, die uns zu schaffen machen. Wir rechnen mit dir, Herr, dass du unser Vertrauen, das wir in dich setzen, belohnst. Und so bekennen wir dich als den Herrn unseres Lebens und ehren dich mit den Worten aus Jesaja 12. Gott ist mein Helfer. Ich bin voll Vertrauen und habe keine Angst. Den Herrn will ich rühmen mit meinem Lied, denn er hat mich gerettet. Amen.